Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi, eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Hallo und herzlich willkommen bei PM. Mein Name ist Andreas Albes und heute wird es bei uns, obwohl es so gar nicht in die Jahreszeit passt, etwas weihnachtlich. Es geht gewissermaßen um die Geschichte von Maria, die gemeinsam mit Josef zur Volkszählung nach Bethlehem auszog und dann in einem Stall ein Kind zur Welt brachte, obwohl sie, man muss es hier so deutlich sagen, nie zuvor Sex hatte. Für die meisten von uns ist das nur eine schöne Legende. Doch die Wissenschaft weiß, die Geschichte ist mehr als das. Denn im Tierreich kommt es tatsächlich vor, dass sich Weibchen ohne jegliches Zutun eines Männchens vermehren. Das Phänomen gibt der Forschung große Rätsel auf. Welche das sind und was inzwischen schon herausgefunden wurde, wird uns heute PM-Hausbiologin Caroline Ring erklären. Schön, dass du bei uns bist, Caroline.
Hallo Andreas. Ja, tolles Thema. Vielen Dank, dass du das mitgebracht hast. Lass uns total gerne darüber sprechen.
Sag, lag ich jetzt total falsch mit meinem Vergleich mit Jungfrau Maria?
Nee, gar nicht. Also das Phänomen, das gibt's wie gesagt in der Biologie und das wird in Anlehnung an Marias Geschichte aus der Bibel auch Jungfernzeugung genannt oder auf schlau Parthenogenese.
Aha.
Aber man muss dazu übrigens auch sagen, diese Jungfernzeugung bei Menschen, die in der Bibel beschrieben ist, das ist übrigens der allereinzigste Fall, der bei Säugetieren vorkommt, also der da überhaupt mal beschrieben wurde. Es gibt zwei verschiedene andere Tieren, aber bei Menschen eher nicht. Also
okay.
Nicht.
Also Parthenogenese, du sagst das jetzt aber trotzdem so, als wäre es etwas ziemlich Selbstverständliches.
Ja, absolut. Also es gibt im Tierreich tatsächlich eine ganze Reihe von Arten, die sich per Jungfernzeugung vermehren können. Und bei manchen passiert das ganz zufällig. Manche, die können zwischen Jungfernzeugung und sexueller Vermehrung wechseln. Und für manche, da ist die Jungfernzeugung auch tatsächlich die einzige Art der Vermehrung.
Und das heißt, dann gibt's Tiere, von denen es wirklich gar keine Männchen gibt, nur Weibchen. Also
ja.
Du kannst verstehen, dass ich mich jetzt so etwas ausgestoßen fühle.
Sorry, Andreas, aber du bist auch kein Amazonenkerpfling. Da hast du vielleicht Glück gehabt.
Nein, das bin ich nicht.
Also nein, es gibt tatsächlich Arten, bei denen es nur Weibchen gibt und keine Männchen. Also speziell rede ich jetzt vom Amazonenkerpfling, wie gesagt. Der wurde auch genauso genannt. Also nicht nach dem Amazonas, weil der kommt sowieso ursprünglich in Mexiko vor, sondern nach dem mythischen Stamm der Amazonen. Also die Kriegerinnen, die waren ja auch alles Frauen. Und
ja, die kämpferischen, genau. Ja.
Genau, die. Ja, so kämpferisch ist der Amazonenkerpfling wahrscheinlich jetzt nicht. Also davon habe ich jedenfalls nichts gehört. Aber immerhin, alle Amazonenkerpflinge sind Weibchen.
Okay, du hast gesagt, kämpferisch ist er nicht. Beschreib ihn mal, den Helden unseres Podcasts, den Amazonenkerpfling.
Ja, oder besser gesagt, die ganzen Heldinnen des Podcasts, genau. Amazonenkerpflinge, die sind eigentlich eher ziemlich unspektakulär, muss man sagen. Die sind so silbrig-grau, wie so ein kleines Fischlein halt, bis zu 10 Zentimeter lang. Und dass die aber so besonders sind, das weiß man auch noch gar nicht so lange. Das hat man erst Anfang der 1930er Jahre festgestellt. Das muss ziemlich irritierend gewesen sein damals, weil bis dahin kannte man das Phänomen Parthenogenese im Tierreich noch gar nicht. Da kannte man das wahrscheinlich wirklich nur von diesem Bibelbericht, diesem mythischen Bibelbericht. Also der Amazonenkerpfling war damit das erste Tier, wo man festgestellt hat, nee, es geht doch ohne Männchen.
Okay, also ein Fisch von biblischen Ausmaßen. Ich verstehe jetzt allerdings nicht so richtig, wozu das gut sein soll. Denn der große Vorteil bei der sexuellen Vermehrung ist doch, dass zwei Genome miteinander vermischt werden. Damit entsteht Vielfalt und das macht uns Lebewesen und Gruppen von Lebewesen resistent gegen alles mögliche, Krankheiten und so weiter. Aber wenn dieses Vermischen ausbleibt, dann entstehen ja eigentlich nur Klone. Und zweitens müssen die Tiere doch dann total anfällig sein für Mutationen und Krankheiten.
Ja, ist auch beides richtig. Also das ist auch ein großes Rätsel, vor dem die Leute stehen, die sich mit solchen parthenogenetischen Arten beschäftigen oder eben jetzt ganz speziell mit dem Amazonenkerpfling. Ich habe darüber mit einem Forscher gesprochen, mit Manfred Schartl, der ist Professor an der Uni Würzburg und der forscht mit dem Amazonenkerpfling. Und der hat gesagt, dass solche nachteiligen Effekte den Fischen offenbar ziemlich wenig ausmachen.
Denn wir wissen, dass die schon über 100.000 Generationen alt sind. Das heißt, die sind eigentlich schon nach den Berechnungen her, sollte es die eigentlich schon nicht mehr geben.
100.000 Generationen?
Ja, also das ist eine richtig, richtig lange Zeit. Ne? Das geht natürlich weit bis vor die 1930er Jahre zurück. Aber ja, es sind alles Klone und denen geht es auch immer noch ziemlich gut. Und Manfred Schartl, der hat auch gesagt, dass so eine parthenogenetische Vermehrung durchaus Vorteile für eine Art haben kann.
Die haben einmal parthenogenetische Organismen den Vorteil, dass alle Nachkommen wieder Nachkommen erzeugen. Ja, nicht so wie bei uns, wo also die Menschen ja im Grunde genommen ja keinen Nachkommen erzeugen. Also quasi immer nur die Hälfte der Nachkommen weitere Nachkommen produziert. Dadurch ist die Vermehrungsrate von parthenogenetischen Organismen sehr viel steiler und schneller, also exponentieller. Das ist das eine. Und das andere, wenn man keinen Geschlechtspartner unbedingt braucht, ja, das ist auch immer so ein paar, dann muss man sich auch nicht lange auf die Suche machen. Die Gefahr, dass dann der Räuber einen frisst, wenn man mit dem Fortpflanzungsakt beschäftigt ist, das ist alles verhüllt.
Okay, diesen Vorteil verstehe ich. Die im Tierreich so riskante Partnersuche, und ja nicht nur im Tierreich riskante, fällt einfach weg. Aber weiß man denn, wie die Fische das hinkriegen, dass sie sich so fehlerfrei vermehren?
Das weiß man erstaunlicherweise noch nicht. Amazonenkerpflinge sind da auch wirklich sehr speziell. Also für die Hintergründe, da müssen wir einen kurzen Abstecher in die Zellbiologie machen. Sagt dir der Begriff Meiose was? Kennst du es vielleicht noch aus dem Biounterricht?
Meiose ist die Entstehung von Keimzellen. Beim Menschen sind das die Eizelle und das Spermium. Danach hört's auf.
Ja, das ist doch aber schon mal nicht schlecht. Ja, also genau, bei der Meiose entstehen die Keimzellen und die entstehen in den Keimdrüsen. Bei uns sind das die Eierstöcke und die Hoden. Und in den Keimzellen, da enthält jede Zelle einen halben Chromosomensatz. Chromosomen, das sind ja die Informationsträger des Erbguts, also das heißt des Körperbauplans der DNA. Und wenn eine Keimzelle einen halben Chromosomensatz trägt, dann bedeutet das, dass sie immer eine andere Keimzelle dazu braucht, um einen ganzen Chromosomensatz wieder zu bauen. Und der wird dann in der Folge wieder verdoppelt und dann haben wir den Ausgangspunkt für ein neues Lebewesen. Das ist jetzt mal so ganz vereinfacht gesagt, worum es da geht bei der Meiose.
Aber gibt es denn beim Amazonenkerpfling Meiose?
Nee, eben nicht. Und das ist halt das Komische. Es werden beim Amazonenkerpfling keine Keimzellen gebildet. Das ist ein riesengroßes Rätsel und niemand weiß, wieso. Bei anderen Tieren, die sich auch schon mal parthenogenetisch vermehrt haben, also per Jungfernzeugung, da gibt's die Meiose schon. Da werden die Eizellen mit einem Polkörperchen befruchtet. Das ist so ein Nebenprodukt bei der Meiose, bei der Entstehung von Eizellen. Aber beim Amazonenkerpfling eben nicht. Das ist offenbar nochmal anders. Manfred Schartl, der hat seine Verwunderung darüber so ausgedrückt.
Verschiedene große Wissenschaftler haben gesagt, das ist im Grunde genommen the queen of all questions. Ja, warum gibt es Sexualität? Also in dem Sinne, warum gibt es zwei Geschlechter? Und wir gucken uns dann quasi die Ausnahme an, um herauszufinden, warum sind eigentlich diese Organismen so selten? Warum gibt es das nicht häufiger? Und können wir eben von dem Ausbleiben der Meiose etwas lernen über Eientwicklung, Ovarentwicklung?
O-Ton von Herrn Schartl. Spannend. Dann gibt es also wirklich noch große Rätsel zu lösen. Aber lassen wir den Amazonenkärpfling doch mal beiseite. Du hast eben schon angedeutet, dass es noch andere Tiere gibt, die sich mit Jungfernzeugung vermehren.
Ja, genau. Also es gibt Tiergruppen, bei denen hat man bei verschiedenen Arten schon Parthenogenese beobachten können. Bei Haien zum Beispiel oder bei manchen Reptilien wie Schlangen auch oder auch bei Vögeln. Und ehrlicherweise muss man aber auch sagen, dass die parthenogenetischen Nachkommen, also die durch Jungfernzeugung entstanden sind, häufig entweder schon vor der Geburt oder bei dem Schlüpfen sterben oder unter Krankheiten und Fehlbildungen leiden. Das sind eben genau die nachteiligen Effekte, die du vorhin schon genannt hast, weil eben das Durchmischen der Genome fehlt. Diese Vielfalt, die dann ausbleibt.
Ja, und damit eben die Resistenz gegen Krankheiten und Fehlbildung auf der Strecke bleibt. Aber es geht doch oft auch richtig gut aus.
Ja, das stimmt allerdings auch. Also es gibt auch glückliche Fälle. Manchmal gibt es sogar sehr glückliche Fälle, kann man sagen. Es gibt nämlich den Fall einer kalifornischen Kondordame, die hat unbefruchtete Eier gelegt und aus denen sind Küken geschlüpft. Und dazu muss man wissen, dass der kalifornische Kondor vom Aussterben bedroht ist. Also für den gibt es extra Schutzprogramme. Da werden die Tiere ganz genau untersucht und analysiert.
Wow, da haben die sich natürlich riesig gefreut, als die Jungfernzeugung auf einmal auftrat.
Kann man so sagen, ne? Ich meine, das ist ja wie so eine Vermehrung für, ja, mit wenig Aufwand. Also, und die sind auch noch geschlüpft und denen ging es offenbar gut. Also, das ist schon gut und schön, dass es da passiert ist. Also, die haben überlebt.
Aber jetzt wird ja nicht jedes weibliche Tier auf dem Planeten so gut überwacht wie eine vom Aussterben bedrohte Art, so wie der kalifornische Kondor. Wie stellt man die Jungfernzeugung denn dann sonst fest?
Ja, das stellt man tatsächlich meistens eher zufällig fest. Also ich meine, beim Amazonenkärpfling, da ist es ja auch erst relativ spät entdeckt worden, überhaupt dieses Phänomen, ne? Und wenn man heutzutage Parthenogenese beobachtet oder wenn man das feststellt, dann eigentlich immer nur bei den Tieren, die man auch gut beobachten kann und wo man auch weiß, dass die lange keinen Kontakt zu Männchen hatten. Und das bedeutet, das sind dann meistens Zootiere, die in einem Gehege oder in einem Terrarium gehalten werden. Sowas sorgt dann auch immer wieder für Schlagzeilen. Also das ist ja auch bemerkenswert, ne? Du hast da, weiß nicht, 7, 8, 9, 10 Jahre oder so, keine Ahnung, eine Schlange im Terrarium, die da vor sich hinschlängelt und auf einmal legt die Eier und dann schlüpfen da neue Schlangen draus. Ist ja schon ein Wunder. Und auch jetzt gerade gibt es so einen Fall, wo ein Stechrochenweibchen in einem Zoo in den USA angeblich schwanger ist, ohne Männchen. Also genau das Ding. Die ist 7, 8 Jahre, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie lange, da vor sich hingedümpelt und auf einmal hat sie einen großen Huckel bekommen und Ultraschallbilder deuten darauf hin, dass sie Junge trägt. Das ist allerdings jetzt auch schon eine ganze Weile her und die ist schon damit ziemlich ungewöhnlich lange schwanger. Also mal sehen, ob sie wirklich noch Junge bekommt oder ob es eben doch nur bei dieser Schwangerschaft bleibt.
Ja, von dem Stechrochenweibchen habe ich tatsächlich gelesen. Ich glaube, Charlotte heißt es, wenn ich mich recht erinnere.
Genau, Charlotte. Ja, man kann ihr auch auf Instagram folgen. Also zum Beispiel, ich folge ihr auf Instagram. Und als ich heute Morgen reingeschaut habe, da ging es ihr eigentlich noch gut. Da gibt es immer wieder so Updates und da heißt, ja, schwimmt fröhlich vor sich hin, frisst, alles super.
Wunderbar. Na, dann wollen wir hoffen, dass Charlotte wie einst die Jungfrau Maria gesunden Nachwuchs zur Welt bringt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Caro. Es war wie immer spannend.
Danke dir, Andreas.
Wunderbar. Damit verabschiede ich mich von unseren Hörern. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns ein paar Sternchen oder abonniert unseren Podcast. Ich sage tschüss, bis nächste Woche.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.